Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyerhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Max Schlötter. Max, servus.
Servus, Fabian.
Und wir sind natürlich wieder nicht alleine hier von den Blue Devils heute. Neuzugang, Verteidiger Manuel Edfelder. Eddie, servus.
Servus.
Ich glaube, ich darf Eddie sagen,
oder? Ja.
Genau. Sagt überhaupt jemand einen anderen Namen zu dir?
Ich glaube, nur meine Mama.
wenn's die schimpft.
Ja, genau. Ich glaube, den anderen Namen kennt eigentlich gar keiner so wirklich. Also.
Sagt keiner Manu.
Nein, ja. Nicht wirklich. Also, ich sage mal, in Tölz war es mal so, da hat einer kommentiert und der hat dann gleich gesagt, Eddie Edfelder. Und seitdem ist es dann so geblieben eigentlich.
Also der Eddie Edfelder ist hier heute bei uns zu Gast. Super. Ja, und Max, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit den ganzen Themen, die wir zu besprechen haben, weil es hat sich so viel getan in dieser Woche. Und allein auf Sportliche, wenn man schaut, die Blue Devils sind Dritter. Man muss es sich immer, kann sich das nicht oft genug sagen, es sind erst 4 Spiele absolviert, es ist noch relativ früh in der neuen DL2-Saison, aber sie sind Vierter. Am Wochenende gab es einen 4:0-Sieg beim EHC Freiburg und einen 2:1-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen die Krefeld Pinguine. Max, allein über das Krefeld-Spiel, wenn ich nachdenke, da hat unser alter Kollege Rudi Geber, der glaube ich seit gefühlt 128 Jahren zum Eishockey in Weiden geht, der hat zu mir den Satz gesagt, das war, glaube ich, das beste Eishockeyspiel, das er hier jemals in Weiden gesehen hat. Du warst live im Stadion. War es wirklich so gut?
Ich will dazu nur noch ergänzen, weil ich gerade die Notizen von dir gecheckt habe, die du zu dem Podcast hast. Du hast geschrieben, Krefeld, das beste Spiel ever? Fragezeichen. Ja, nee, war ein wirklich super Eishockeyspiel auf sehr, sehr hohem Niveau, glaube ich. Irre viel Tempo drin, vor, zurück. Zwei super Mannschaften, die Blue Devils absolut auf Augenhöhe mit einer, ja, mit einem Star-Ensemble, das aus Krefeld da angereist ist, mit DEL, NHL, Weltmeisterschaftserfahrenen Spielern in den Reihen und natürlich mit dem besseren Ende für die Blue Devils mit 2 schönen Penalties. Also wer das verpasst hat, das war leider nicht ganz ausverkauft, der hat tatsächlich was verpasst.
Also ich habe es daheim am Tablet verfolgt, während ich die Kinder ins Bett gebracht habe und so weiter. Wie hat sich's für dich am Eis angefühlt? Ähnlich? Hast du es ähnlich ein bisschen genießen können?
Ja, doch schon. Es war gut spui, bloß wir haben heute auch ein paar Sachen analysiert und da waren schon auch große Chancen dann nur dabei. Das hätte schon auch nochmal in eine andere Richtung kippen können. Klar, Gott sei Dank nicht und wir haben das bessere Ende gehabt und ich glaube für die Zuschauer sind so welche Spiele natürlich immer super. Ja.
Also da spricht, ich habe jetzt gerade gedacht, ich höre einen Sebastian Buchwieser sprechen, aber das ist, dann ist er schon bei solchen Spielen dann auch, dass er so den Finger in die Wunde legt oder will er euch da auch wieder ein wenig runterholen, ein bisschen, dass es nicht von dieser Euphorie, die jetzt in Weiden schon durchaus wieder herrscht, ein wenig anstecken lässt?
Oder macht Was er das den Finger immer? In die Wunde legen? Ich glaube, es ist immer wichtig, auch wenn man Siege einfahrt, dass man halt einfach das große Ganze anschaut und sage ich mal, da die Fehler oder die kleinen Fehler analysiert einfach, was man besser machen kann. Und das ist auch sehr, sehr wichtig.
Das ist mir bloß am Freitag auch schon aufgefallen. 4:0 in Freiburg gewonnen, wo man einfach sagt, Wahnsinn, wie souverän der Sieg eigentlich eingefahren wurde oder wie souverän das Spiel gestaltet wurde. Und dann Sebastian Buchwieser fängt auf der Pressekonferenz an mit, also wir sind so lethargisch ins Spiel gestartet. also gleich wieder. Das macht er aber gerne und das zeichnet aber auch aus und das zeichnet diese Truppe einfach auch aus, was das heuer wieder ist hier bei den Blue Devils, dass man auch bei einem nach dem 2:1 gegen Krefeld immer noch Ansatz für Verbesserungen hat und noch Luft nach oben scheint. Und das, wenn man das, sich das mal vor Augen führt, der Weg in die DEL2, jetzt die Saison, im letzten Jahr diese verrückte Saison mit allem Auf und Ab, was wir hier 100.000 Mal thematisiert haben. Aber da war auch das erste Spiel gegen Krefeld, war so ein denkwürdiges Spiel mit der 5:2-Führung bis 7 Minuten vor Schluss. Aber dann hat sich eben doch die Qualität auf Krefelder Seite durchgesetzt, was diesmal nicht der Fall war. Und deswegen, also dieses Wochenende war fantastisch aus sportlicher Sicht für die Blue Devils. Allerdings werden wir dann auch gleich hören, dass es nicht nur eine, sondern sogar 2 personelle Hiobsbotschaften im Laufe der Woche gegeben hat, aber ich würde einfach sagen, wir gehen es kurz chronologisch durch, sprechen über das Spiel in Freiburg. Ich habe es gesagt, ein souveräner 4-0-Sieg. Klingt deutlich. Es ist jetzt allerdings nicht so, so habe ich das geschrieben, glaube ich, auch, dass ihr den Gegner in Grund und Boden gespielt hättet. Das war ja nicht so. Ihr wart einfach unglaublich souverän, ihr wart kaltschnäuzig, ihr wart effizient vom gegnerischen Tor. Wie habt ihr das Spiel im Nachgang analysiert? Warum war das letztendlich so deutlich und warum hat man als Zuseher das Gefühl gehabt, da brennt nichts an?
Ich sage, Freiburg ist immer eine, ja, wenn man so sagen darf, ekelhafte Mannschaft zu spielen in dem Stadion. Wir haben das gewusst. Klar, nach so einer Busfahrt ist vielleicht immer ein bisschen schwierig, dass man gut ins Spiel steht. Das darf keine Ausrede sein. Wir haben das Tor, glaube ich, das erste Tor war dann am Ende vom ersten Drittel. Mhm. Das ist natürlich immer super, dann wenn man mit einer 1-0-Führung in die Drittelpause geht. Dann klar, dann war die Verletzung vom Filin, da war halt eine langes Überzahl, das haben wir leider nicht nutzen können. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, dass wir dann so zurück ins Spiel kommen, aber ich glaube, wir haben da die Tore dann zur richtigen Zeit geschossen und ja, am Schluss auch gut verteidigt.
Das Stadion, das hat der Coach im Vorfeld mir gegenüber auch angesprochen. Ich war persönlich war ich noch nie in dem Stadion. Was ist das für ein Oldschool, glaube ich, hat es der Coach bezeichnet für ein Stadion? Warum ist das so besonders?
Besonders. Ja. ich habe da schon einige Spiele gehabt und seitdem ich da dort gespielt habe, hat sich nicht wirklich viel geändert. Ja. Erst seit Corona, muss ich sagen, ist besser, weil einfach die haben so Container draußen jetzt gekriegt und da sind die Kabinen viel schöner. Okay. Vorher waren die Kabinen, ja, jetzt nicht so toll und das Stadion, gut. Es hat sich ja jetzt in der Liga generell viel getan mit den Flexbanden und einem besseren Licht. Also es ist schon besser geworden, aber ja.
Es ist eher noch ein älteres Modell.
Genau.
Okay. Aber du sagst es, die Flexbanden und die hat ja auch ihren Dienst gleich einmal getan, wenn man da gesehen hat, wie der Vladislav Filin in die Bande gecrashed ist. Also mir persönlich, ich habe es aus der Ferne am Tablet wieder verfolgt, mir ist Angst und Bange geworden, als ich die Szene gesehen habe, wie der Flatter mit dem Kopf voraus, so kopfschultermäßig da in die Bande gekracht ist, lange liegen geblieben ist, behandelt worden ist, aber dann zum Glück zumindest auf eigenen Beinen das Eis verlassen konnte. Mittlerweile ist die Pressemitteilung der Blue Devils dann auch gekommen am Samstag, dass es trotzdem sich um eine schwerere Verletzung handelt beim Vladislav Filin und er auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Er musste die Nacht auch in Freiburg im Krankenhaus verbleiben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin über einen Satz gestolpert in dieser Pressemitteilung, da läuft es mir eiskalt runter, wenn ich dann so, da steht so, wir hoffen auf eine vollständige Genesung. Und das ist immer so ein Satz, wo ich mir denke, Mann, es scheint ihn wirklich schlimm erwischt zu haben. Was genau mit ihm ist, das wurde nicht kommuniziert. Da wollen wir jetzt Manuel hier auch nicht, an Eddie auch nicht in die Verlegenheit bringen, dass er sich dazu äußern muss. Das braucht er nicht machen. Bloß, wie habt ihr die Szene am Eis mitbekommen und Wie war der Flat drauf? Kannst du uns da kurz was sagen? Wie hat er reagiert? Wie hat er euch gegenüber geäußert? Du brauchst natürlich nicht sagen, was er hat und was er
blau. Ja, ich muss sagen, ich war ja damals in Rosenheim auch bei dem Check vom Glemser live am Eis dabei. Mhm. Und der Check hat für mich fast jetzt halt schlimmer ausgeschaut, weil er halt einfach 2-3 Meter von der Banden einfach ohne irgendwie, dass er noch sich groß abfangen kann, da voll reingefallen ist. Und da hofft man halt dann einfach nur, steh bitte einfach wieder auf. Und es hat zwar ein bisschen gedauert und er hat dann wieder aufstehen können, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Klar, das ist immer blöd, wenn man dann so einen Spieler einfach in so einer Situation verliert.
Aber wie gesagt, ich habe genau diese Gedanken eben gehabt, die du jetzt da ansprichst, was man da so mitbekommen hat bei so einem Banden-Crash. Und ich sage, alles andere kann dann hoffentlich wieder heilen und wir alle drücken Vladislav Filin die Daumen, dass er ganz, ganz schnell wieder fit wird, dass er wieder aufs Eis zurückkehrt, wie lange es auch immer dauern mag, dass er wieder da ist und wir hoffen auf schnelle Genesung. Alles Gute, Vladislav Filin an dieser Stelle. Mann des Spiels in Freiburg war allerdings euer Schlussmann. Der hat ja sein Pflichtspieldebüt, so muss ich sagen. In der Vorbereitung hat er schon 3 Spiele absolviert. Michael McNiven hat in Freiburg das erste Mal für die Blue Devils gespielt und wie. Also da bist du wirklich daheim gesessen, hast du gedacht, das gibt's doch nicht. Er ist dadurch wie so eine Katze durch seinen Torraum geflogen. Das war beeindruckend. Michael McNiven, Eddie, du spielst vor ihm. Wie ist das, wenn man hinten einen drin hat, wo man einfach merkt, oh, der hält halt alles?
Es war ja doch sein erstes Spiel nach einem Jahr Pause. Und klar, man möchte immer nur den extra Schritt machen oder Schüsse blocken für ihn, dass man ihm das Spiel halt auch leichter macht. Aber ja, der war hoch motiviert und der hat uns alles rausgeholt.
Also wirklich spektakulär teilweise. 39 Saves, Shutout beim Pflichtspieldebüt, besser geht's nicht.
Ich glaube, er ist auch für die Parade der Woche sogar irgendwie nominiert.
Richtig.
Parade entgegen, wo er so übergreift, irgendwie so.
Ja, irgendwas habe ich gesehen. Wie so ein Panther schießt er vor.
Wenn man so will.
Ja. Da waren einige Dinge dabei, wo es echt spektakulär und der wollte einfach wirklich zeigen, ich hab's drauf, weil er gerade seine Rolle, seine Doppelrolle als Trainer und als Torwarttrainer und dann Torhüter immer ein wenig, ja, ungewohnt ist noch für viele, wie handelt er das, aber da wollte er vielleicht gerade extra nochmal zeigen, wie war das oder wie er das, was er noch drauf hat. Und ich habe im Nachgang mit ihm dann ein kurzes Interview geführt und da hat er auch gesagt, erstmal, dass er hoch motiviert war, wie es der Eddie sagt, und dass er unbedingt heute zeigen wollte, was er drauf hat. Und er hat aber im gleichen Atemzug auch seine beiden jungen Kollegen, also Felix Noack und Conor McLeod, da mit reingenommen, dass sie sich auch seit seiner Ankunft hier unglaublich gut weiterentwickeln. Und das führt uns schnurstracks zur zweiten Hiobsbotschaft rund um die Blue Devils, denn auf die beiden Youngster wird es ankommen, denn Michael McNiven ist leider verletzt. Wie wir heute erfahren haben, heute ist Mittwoch, 1. Oktober, Michael McNiven musste operiert werden und wird auch hier auf unbestimmte Zeit ausfallen. Was genau, wie gesagt, alles ganz frische Info, das können wir noch nicht sagen, wie das jetzt gehandelt wird, wer übernimmt das Torwarttraining, wie wird das gestaltet, werden die Blue Devils vielleicht sogar nochmal aktiv auf dem Transfermarkt, holen sie noch einen Torhüter. Und mit Philin und McNiven fallen jetzt natürlich zwei aus, da wird es jetzt langsam dünn, weil wenn ich jetzt sage, in der Verteidigung, da kommen wir zum Eddie jetzt wieder zurück, da sind jetzt glaube ich nur 6 Verteidiger bleiben, wenn man sagt, Max Kolb, Wladislav Philin und Dominik Bohatsch scheinen länger auszufallen. Wie ist das, wenn es bloß noch 6 Verteidiger sind, Eddie? Verbliebene Häufchen, also passieren darf nichts mehr. Wird sie in Watte gepackt im Training?
Ja, ich sag, klar, man muss immer aufpassen. Und wenn man sie im Training verletzt, ist natürlich schlecht. Aber ich sag, wir sind fit. Wir schauen jetzt einfach, dass wir uns da gut einspulen. Normal darf das kein Problem sein.
6 Verteidiger reichen ja normalerweise, wenn man eingespült ist, und dann hat man immer nur die Möglichkeit, wenn der McNiven jetzt ausfällt, das heißt, dann können ja alle 4 Contis immer zu spielen, dann sind wir vielleicht irgendein Youngster, dann einmal mit Georg Thal, glaube ich, hat auch schon mal ein bisschen, also zumindest nominell war er als Verteidiger aufgeführt, ob er das jetzt wirklich ausgeführt hat, werden wir sehen.
Ja, ich glaube, wir haben ja doch einige, die wo gelernte Stürmer sind, wo Verteidiger spielen, aber ich glaube, übrig ist jetzt keiner mehr.
Da wird es eng. Aber wie gesagt, mal schauen, vielleicht packt ja der Jürgen Rumrich nochmal einen seiner viel zitierten Kontakte aus und holt noch jemanden nach Weiden. Das ist natürlich alles. Ohne dass ich den Jürgen jetzt gefragt hätte, kann ich seine Antwort vorwegnehmen. Wer gesagt, das ist immer eine Frage, das muss passen. Menschlich, sportlich und es muss eben auch finanziell darstellbar sein. Ich glaube, Jürgen Rumrich hätte genauso geantwortet, ohne dass ich ihn jetzt noch Zeit gehabt hätte dazu, vor der Aufnahme zu befragen. Dann, wie gesagt, diese beiden Hiobsbotschaften, eigentlich alles aus dem Freiburg-Spiel raus, Philin weg jetzt, McNiven fällt aus. Umso beeindruckender war dann die Leistung gegen Krefeld. Max, schilder doch du kurz das Spiel.
Ja, um vielleicht gleich bei Michael McNiven zu bleiben. Also als ich ins Stadion gekommen bin, war die Aufstellung noch nicht draußen. Und dann habe ich eben auch die Nachricht bekommen, okay, so laufen wir heute auf. Und dann habe ich auch Felix Noack im Tor gesehen und dachte mir, irgendwas passt nicht. Da muss schon irgendwas im Busch sein. Bis ich dann quasi auf unserem Presseplatz gesehen habe, dass Michael McNiven zumindest im Stadion ist und auf der Tribüne saß. Und man hat aber schon ihm angesehen, dass er nicht ganz rund läuft.
Okay.
Also da hat man dann eins und eins schon zusammenzählen können und hat gesehen, ja, der wird verletzt sein. Das hat Sebastian Buchwieser auch danach im Interview bestätigt, aber hat sich auch nicht genau dazu geäußert.
Wie hat er gesagt? Also wenn ich einen noch mal Shutout raus tue, dann...
Müsst ihr Berufswechsel nachdenken. Ja, aber man muss sagen, die Nummer 2 an dem Tag, die eigentliche Nummer 2, wurde dann zur Nummer 1 und hat es ja dann auch recht ordentlich gemacht. Felix Novak hat eigentlich genau da weitergemacht, wo er letzte Saison aufgehört hat als Shootingstar und hat mit ja unmenschlichen Paraden teilweise und dann auch im Shootout mit zwei starken Paraden gegen Daniel Bruch übrigens auch den Sieg festgehalten. Also das war eine absolut überragende Leistung von ihm, würde ich sagen.
Bruchi und Santos hat er
pariert. Also auch Santos jetzt auch kein Blinder, muss man sagen. Also,
42 von 43
genau.
Schüssen der Krefelder hatte.
Ich glaube gerade im dritten Drittel und dann Overtime und Penalty war einfach nicht mehr zu überwinden. Dazu aber auch vielleicht eine Frage an die Defensive, also an dich. wenn man weiß, jetzt kommt am Sonntag da ja, mehrere Angriffsreihen, wo Philipp Gorgula, Marcel Müller, Alex Weiß, Matsumoto spielen, das sind ja wirklich alles Angreifer von Rang und Namen. Bereitet ihr euch da speziell vor, wenn ihr wisst, da kommt jetzt was auf uns zu?
Ja, speziell nicht. Sonst hat man halt oft dann so ein, zwei Reihen, da wo es genau weißt, boah, das sind denen ja nicht Top-Leute, aber bei denen, die haben ja vier Reihen, ja. Wo bei vielen Mannschaften in der ersten Reihe spielen würden. Mhm. Und klar, da muss halt jeden Wechsel einfach bereit sein.
Wir haben einen Felix Novak hier auch schon zu Gast gehabt, wir kennen ihn, wir wissen, wie der Felix tickt. Wie war der in der Kabine danach drauf? Der war wegen im TV-Interview hat er fast ein wenig euphorisiert gewirkt. Wie war er bei euch?
Ja, doch schon.
Möchtest du ihn dann runterholen, die erfahrenen Hasen? Oder sagt er, jetzt tobt ihr mal aus?
Nein, den lass mal einfach. Das gehört auch dazu und das passt schon so.
Ja, aber auf ihn wird es jetzt ankommen.
Genau.
Wenn der Michael McNiven ausfällt, Felix Noack hinten drin, es ist unfassbar. Wir haben vorhin die Frage gestellt, ob Krefeld das beste Spiel ever hier in Weiden war. Ketzerisch haben die Blue Devils das stärkste Goalie-Duo der Liga, Max?
Ja, jetzt erstmal nicht mehr.
Weiß ja, ich ja,
nicht.
Klar.
Aber also
Michael McNiven wird auf Dauer jetzt die Nummer 1 bleiben in der Statistik mit 100% Fangquote.
Außer Oleg Schelin spielt auch erstmal nicht mehr, weil der hat auch noch 100, aber vielleicht wird der noch ein, zwei Partien machen. Ja, also wenn man das letzte zurückliegende Wochenende anschaut, waren das zwei Goalie-Leistungen, die absolut überragend waren. Und jetzt muss halt Felix Noack, und ich traue es ihm absolut zu, wenn man das am Sonntag gesehen hat, das erstmal wahrscheinlich alleine meistern. Aber
jetzt fehlt ihm aber wegen der Druck.
Und der Torwarttrainer.
Ja, jetzt fehlt ihm wegen sowas der Druck, wenn er jetzt weiß, ich spiele ja eh.
Ja, aber ich glaube, also so wie ich ihn einschätzen würde, denke ich, ist das ihm auch einfach egal.
Na, schöner Bau. Jetzt kurz noch, bevor wir wegen am Eddie persönlich eingehen, Blick voraus. Jetzt Freitag kommt Lausitz und am Sonntag, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ist das DL2-Topspiel in Kassel. Also vor diesem Doppelspieltag wäre das Duell Erster gegen Dritter. Die Kassel Huskies noch ohne jeden Punktverlust mit 12 Punkten aus 4 Spielen ganz oben. Die Blue Devils sind aber immer noch nach 60 Minuten ungeschlagen. Obwohl, muss man sagen, mit Ravensburg und ja, man muss sagen, Kaufbeuren spielt ja überraschend auch eine solide Saison, gut, haben jetzt in Düsseldorf gewonnen, den musst du auch erstmal schlagen. Dann hast du Ravensburg, wo du eine Verlängerung verlierst, und eben Krefeld, wie gesagt, mit Ravensburg und Krefeld zwei Teams, die in der Endabrechnung vielleicht vor den Blue Devils erwartet werden, die du schon gespielt hast. Und jetzt geht es nach Kassel. Eddie, auf was für ein Wochenende bereitet ihr euch vor? Wie gesagt, daheim Lausitz, dann in Kassel. Was erwarten euch da für Spiele?
Ich glaube, grundsätzlich ist kein Spiel oder kein Wochenende in der Liga leicht. Und bereiten uns gleich vor wie auf jedes andere Spiel und wollen unser Spiel da einfach durchziehen.
Und das Spiel durchziehen, das schaut aus wie letztes Jahr. Ich höre jetzt immer öfter den Spruch, die Blue Devils sind ein unangenehm zu bespielender Gegner. Und ich glaube, das ist das größte Lob, das man einer Mannschaft dann machen kann. Ja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, Freitag zu Hause, 20 Uhr gegen die Lausitzer Füchse und am Sonntag, ich glaube, um 17 Uhr in Kassel. Eddie, du bist neu hier in Weiden und ich steigle ein mit einer schmerzhaften Niederlage, die wir hier in Weiden erlitten haben. Ich war mit vor Ort, ich werde den Tag wahrscheinlich niemals vergessen, in Rosenheim 2013 Playoff-Finale.
2023. So lange ist er doch nicht hier.
Dann doch nicht so lang. 23 natürlich. Playoff-Finale Rosenheim gegen Blue Devils, als es dann in Rosenheim soweit war, dass die Star Bulls den Aufstieg in die DL2 perfekt gemacht haben. Dieser Moment, wie hast du dieses Duell in Erinnerung, dieses Spiel, dieses entscheidende Spiel dann im Besonderen?
Grundsätzlich, die Finalserie war irgendwas Außergewöhnliches. Ja. Das waren zwei Mannschaften, die wollten das seit ein oder zwei Jahren schon unbedingt aufzusteigen. Die Kader, die waren, sage ich mal, komplett loaded. Ja. Gute Spieler auf beide Seiten. Und ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt nur richtig zurückerinnere, waren drei von vier Spielen in der Overtime.
Ja.
Und ja, in Rosenheim war da sowieso eine Riesen-Euphorie. Da war im zweiten Playoff-Spiel war jedes Spiel ausverkauft. Also innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Mhm. Ich habe da Anfragen gekriegt von Leuten. Ich habe, für das Finale 31 Karten zurückliegen lassen. Also weil das war Wahnsinn.
Also der ganze Tag, ich habe es ja schon, 100-mal erzählt, also das war so ein denkwürdiger Tag, schon allein die Anreise. Also gefühlt von München bis Rosenheim, bis zur Ausfahrt. Rosenheim war zäh fließend, das hat sich gezogen wie Kaugummi darunter. Und dann kommst du in Rosenheim an und es ist einfach rund ums Eisstadion Volksfeststimmung gewesen. Das war das Stadion an sich dann natürlich ich sage es hier 100-mal schon, wer das Stadion noch nie gesehen hat, fährt nach Rosenheim mit als Auswärtsspiel der Blue Devils. Das ist noch, das ist ein richtiges Eishockey-Stadion. Und da ist Stimmung drin, wenn das Ding ausverkauft ist, dann war Finale, es war unfassbar. Was mich jetzt aber interessiert, wenn man so ein intensives Duell gegen einen Gegner hat, wie es jetzt die Blue Devils dann bei dir noch waren als Gegner, verfolgt man den Werdegang dann in den kommenden Jahren da ein bisschen aufmerksamer? Also was passiert eigentlich mit denen? Wie entwickeln die sich weiter?
Klar, ich habe von der Stadt jetzt auch schon ein bisschen was gesehen gehabt, weil wir sind ja einen Tag früher schon angereist, bei euch gleich gegenüber waren wir da. Ja. Und natürlich haben wir da schon ein bisschen was gesehen. Und wenn du da mal einen Tag da bist, siehst du ja auch rund ums Stadion so ein bisschen was. Und natürlich, man hat ja gewusst dann, wie Rosenheim aufgestiegen ist, Weiden, die sind der absolute Favorit des Jahr drauf dann. Und das war dann schon klar, die haben die Hauptrunden dominiert. Playoffs ist dann halt immer so eine Sache, das heißt gar nichts, wenn man die Hauptrunde dominiert im Playoff, da kann alles passieren. Mhm. Und natürlich, das freut einen dann halt auch, wenn da so viel Energie reingesteckt wird und so viel Aufwand, dass die das dann halt auch schaffen. Mhm. Und natürlich habe ich das letztes Jahr verfolgt und wie du es dann mitgekriegt hast, dass halt einfach jetzt, ja, da der Hauptsponsor pleite ist, da hofft man halt dann, wenn man so lange drauf hingearbeitet hat, dass da irgendjemand kommt und das ganze Schiff halt irgendwo rettet. Und Gott sei Dank ist das passiert.
Ist die Birch Group ums Eck gekommen. Hat einmal übergeschifft. Also, schön, ist mir rübergefahren.
Weiß ich jetzt nicht, ob der Herr Seeger mit dem Schiff rübergefahren ist. Ich denke nicht, aber.
Der Herr Seeger, der sitzt irgendwo in Amerika und schreit Stop the Counter, wenn er auf die Tabelle schaut. Aber er hat ja recht gehabt mit seinen Äußerungen, so bislang.
Bislang.
Er hat nicht übertrieben. Also von wegen dann nordamerikanische Euphorie da.
Eishockey-Sachverstand nennt man das.
Das nenne ich absolute Expertise. Apropos Eishockey-Sachverstand. Eine Standardfrage bei uns hier im Podcast ist, woher kennst du Jürgen Rummenigge? Ich glaube, ich weiß bei dir die Antwort, dass ihr schon mal auf einer deiner vorherigen Stationen zusammengearbeitet habt. Aber erzähl es lieber du. Du kannst es besser erzählen, weil der Jürgen Rummenigge hat bei uns hier die Aussage getätigt. Ich wiederhole sie jedes Mal. Ich kenne in Deutschland jeden Spieler. Woher kennst du Jürgen Rummenigge? Wie ist der Kontakt zustande gekommen und wie lange kennt ihr euch überhaupt schon?
Wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber ich glaube, ihr wisst, also ja, du sprichst wahrscheinlich das an, dass ich ihn aus Tölz kenne.
Genau.
Das stimmt aber nicht.
Oleg,
also ich kenne schon ein bisschen länger. Ich war damals in Rosenheim auf so einem das Internat. Also ich war nicht wirklich im Internat, es war eine Schule. Und der Jürgen war da, wenn ich mich noch richtig erinnere, Leiter von dem Internat. Und seitdem, also es war der erste Kontakt. Okay. Und in Tölz haben wir dann nur mal kurz so zusammengearbeitet, wo er Geschäftsführer war.
Und du hast gesagt, du hast in die letzte Folge mit dem Calvin Pokorny mal reingehört. Du kannst da mal noch, wann war der Jürgen da? Vor 3, 4 Folgen? War der Jürgen da? Kannst reinhören, da spricht er explizit über dich, wo er sagt, dass du seit eurem letzten Treffen, nicht, aber seit der letzten Zusammenarbeit, dass du nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht hast in der Entwicklung. Und deswegen hat er dich jetzt nochmal hierher geholt. Das führt mich jetzt zu deiner Frage. Dein Werdegang liest sich jetzt grob wie folgt: Rosenheim-Tölz, Rosenheim-Tölz-Weiden. Ganz grob zusammengefasst. Du bist nach dem besagten Finale, als die Starboys in die DL2 aufgestiegen sind, nicht mit in die zweite Liga gegangen, sondern bist wieder nach Tölz zurückgegangen. Warum jetzt dann nochmal der verspätete Sprung in die DL2? Zwei Fragen. Warum bist du nicht gleich mit hochgegangen? War das deine Entscheidung? War das eine Vereinsentscheidung? Und warum jetzt nochmal dieser Angriff in die zweite Liga?
Ich habe damals einen Vertrag gehabt und es war meine Entscheidung. Es war dann beim Abschlussgespräch irgendwie, ich habe ja Stürmer, Verteidiger, alles eigentlich gespielt und das war irgendwie, das hat sich nicht so richtig angefühlt und dann habe ich für mich entschieden, das passt irgendwie nicht und dann bin ich wieder nach Tölz gegangen. Aus dem Grund auch, weil meine Frau halt in Österreich arbeitet und ich bin dann pendelt und wir haben das halt gemeinsam entschieden und jetzt, ich wollte eigentlich unbedingt wieder in die zweite Liga und jetzt war es leichter, weil unser Sohn ist im Sommer zur Welt gekommen und natürlich ist jetzt, wenn beide mitgehen, einfach einfacher.
Genau. Für das schaust du aber fit aus, für das, dass der Junior noch so jung ist. Ich kann sagen, ich hab 3 Kinder, ich habe das 3-mal durchgemacht. Hast keine Augenringe?
Nein, jetzt ist ja schon Nachmittag, aber ich muss sagen, meine Frau, die unterstützt mich da wirklich super, die macht es super und ich versuche es halt dann bestmöglich zu unterstützen, wenn ich daheim bin.
Genau. War es eine große Umstellung, auf einmal dann zu dritt, wenn man ist, als Familie?
Schon. Aber es war leichter durch das, dass unser Sohn im Sommer zur Welt gekommen ist. Da kann man dann den Rhythmus einfach nach ihm auch ein bisschen anpassen.
Genau. Ja, aber es verändert, wie gesagt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es verändert alles. Und
aber es ist wunderschön.
Ja, mein Standardspruch ist, wenn immer so kommt, und wie ist als Papa, sage ich, du, das ist das Schönste, aber gleichzeitig das Anstrengendste, was es überhaupt gibt. Und zurück zum Jürgen Rumrich. Wann hat er dich denn kontaktiert jetzt und wann hat er dir seine Pläne aufgezeigt, dass er dich jetzt gerne nach Weiden holen würde? Und was hast du dir gedacht? Jürgen Rumrich ruft mich an, was will denn der von mir?
Das war, glaube ich, im Februar, März. Oder nach der Saison. Okay, genau. Also wir waren halt auch immer wieder im Kontakt, wenn man halt mit Tölz ja auch dann da noch gespielt, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und man kennt sie einfach und ja, ist dann auch über einen Spielerberater einfach zustande gekommen und ja, dann ist halt eins zum anderen einfach gekommen.
Hättest du andere Möglichkeiten auch noch gehabt, in die zweite Liga zu gehen?
Ja.
Okay. Warum Weiden?
Mir hat das damals schon sehr, also das Finale ist natürlich, wenn man wo ein Finale spielt und da war ja auch, ist ja der kleineres Eisstadion hier, aber da war ja auch immer mega Stimmung. Ja. Und natürlich, ich habe immer gern da gespielt. Okay. Und von dem her war dann die Entscheidung relativ leicht.
Okay, und jetzt hast du deine Truppe schon ein bisschen kennengelernt, deine neue Truppe über ein paar Monate jetzt hier. Der Saisonstart ist sehr vielversprechend jetzt aus unserer Sicht. Wie schätzt du die Lage ein? Was ist mit der Truppe drin heuer?
Ich glaube, grundsätzlich ist alles möglich. Wir sind jetzt mit Sicherheit nicht der Favorit da auf dem Titel.
Wenn es nach Stefan Seger geht, vielleicht schon.
Ja, möglich ist alles. Ja. Aber grundsätzlich, wir haben uns intern ein Ziel einfach gesteckt und das wollen wir erreichen. Und dann sieht man ja eh, was während der Saison einfach passiert. Aber so, wenn man auf die Mannschaft schaut, wir trainieren gut, wir sind alle topfit und ja, wie gesagt, da ist alles möglich.
Ich habe letzte Woche mit Daniel Bruch ein Interview geführt in Krefeld und der traut euch auch einiges zu. Der Daniel hat wortwörtlich gesagt, Also Playoffs mit dieser Truppe auf jeden Fall. Oder die sind drin und die Pre-Playoffs sind sowieso, die sind eh schon gesetzt.
Und der hat seinen Teil jetzt auch schon ein bisschen dazu beitragen. Ne? Einmal verballert.
Die spielen nur dreimal.
Ja, okay. Ja,
vielleicht kommt dann Bruch seine Stunde noch irgendwann. Wir gehen jetzt gerade irgendwie chronologisch rückwärts deine Karriere. Standardfrage hier also immer, wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Was hat dich jemals aufs Eis gebracht? Mhm. Wann hast du angefangen?
Durch meine Eltern. Wir haben da so neben dem Haus einen Weiher gehabt. Mhm. Und da haben wir uns halt immer nach der Schule einfach getroffen und haben halt so gespielt. Ich glaube mit 4 war ich, da habe ich angefangen so Schlittschuh zu laufen. Aber Eishockey war eigentlich relativ spät dann. Ich glaube mit 8,
okay,
dass ich im Verein dann angefangen habe.
War das nicht so Laufschule und so weiter? Hast du alles am Weiher gemacht?
Ja, echt, ja, wir haben halt im Weiher einfach so, klar, das, da hat man sich halt einfach getroffen nach der Schule und ich weiß gar nicht, dann haben sie irgendwann einmal in Reichenhall, haben es dann so, ja, von der Schule, glaube ich, war es organisiert, vom Hockeyverein aus und dann bin ich irgendwie da, hat es mir so gut gefallen, dass ich da dabei geblieben bin.
Okay, gut. Wer war bisher der, ich würde sagen, der prominenteste, stärkste Mitspieler, mit dem du jemals in der Mannschaft gespielt hast? Hast du was parat? Also Norman Hauner darfst du nicht sagen, weil der ist ja, der steht ja auf dem Index. Seit dem besagten Finale, seit er die Devils abgeschossen hat. Der
prominenteste. Gute Frage.
Ich muss Zeit gewinnen, weil ich mal die Fanfragen finden.
Ich hab's ja schon da, ne?
Also, passt schon.
Ich glaube sogar wahrscheinlich dann Luba Di Belka, weil mit dem habe ich sehr viel zum Tor gehabt.
Okay. Also. Alles klar. Wo hast du mit dem überall zusammengespielt?
In Tölz.
In Tölz.
Genau.
So, und da sind es. Christian Kaminski hat uns die Fanfragen weitergeleitet, weil eine beliebte Rubrik hier ist ja, dass die Fans über den Instagram-Kanal der Blue Devils Fragen an dich stellen können. Es sind auch, lass mich kurz schauen, es ist der Simon, haben wir noch irgendwo gehabt, oder? Simon Heiden,
ja, genau. Das hat er mal heute schon gesagt.
Das ist irgendein Insider, den musst du uns dann erklären. Aber wir fangen doch, weil wir gerade sagen, der beste Mitspieler, da ist nämlich so eine ähnliche Frage auch hier. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, welche wäre das? Oh. Ja, jetzt, da geht es in die Tiefe bei den Fragen hier, bei den Fanfragen.
Ist nicht immer Strand oder Berge.
Irgendeine Persönlichkeit, die du gern mal kennenlernen würdest.
Wahrscheinlich, da mal gerne einen Andreas Gabalier kennenlernen.
Ja, okay. Also, der Volksrock'n'Roller, wenn er das hier hört, da gibt es hier einen Fan, der würde ich gerne kennenlernen. Magst du mal weiter? Was haben wir alles?
Also jetzt bei den Devils derzeit wahrscheinlich keine große Frage, aber vielleicht für dich persönlich, was spielst du denn lieber oder hast immer lieber gespielt, Verteidiger oder Stürmer?
Früher war Stürmer, jetzt Verteidiger.
Und es gefällt dir jetzt besser?
Ja.
Ja.
Wann hat sich das geändert? Weil normalerweise will man immer Tore schießen, könnte ich mir jetzt vorstellen. So als im Nachwuchs oder als junger Spieler.
Ja, im Nachwuchs, ja. Der große Scorer, sage ich jetzt, halt, oder Topscorer, das war ich dann im Profibereich nie.
Okay.
Und natürlich ist dann oft so, wenn man dann sagt, man spielt in die vermeintlich hinteren Reihen, spielst du ein bisschen weniger und dann ja, hat es irgendwann diese Umschulung einfach gegeben und seitdem macht mir das sehr viel Spaß.
Der Topscorer war er nie, sagt er, aber die besonderen Tore schießt er.
Ah ja, genau.
Ja, ja.
Das erste ist das auch so, Saisoneröffnungstor.
Ja, das war ein besonderer Moment für dich, ja, gleich das erste Saisontor zu erzielen.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
aber
es ist einfach schön, wenn man dann, also oft ist es dann so, dass man dann irgendwo am letzten Spieltag sein erstes Tor schießt und dann ist gleich mal am Anfang schön, wenn man das für einen neuen Verein gleich sein erstes Tor weg hat.
Das ist gleich der Haken dahinter für den Rest der Saison, dann bleiben die Nachfragen aus. Da ist jemand extrem höflich. Sind Sie, also da will jemand wissen, ob du eine Partymaus bist. War deine Warm-Up-Liste schon deine Lieder?
Beim letzten
Spiel, jetzt, ja. Jetzt
ach so, da war Krefeld, ich nicht.
Den
da
hast
war ich du, nicht. Ja. Ob daher die Frage, ob du eine Partymaus bist. Ja. Nicht?
Überhaupt absolut nicht.
Was ist da gelaufen, Max? Jetzt einmal.
Ich, war nicht ich dabei. Weiß es gar nicht mehr so genau. Aber eher so.
Also Party-Mucke oder
so? Eher ältere Lieder.
Also, ja, älter ist ja. Ein paar Klassiker.
Genau
so. Nicht so, was die Jungen jetzt mittlerweile alles spielen, sondern Ich habe es mal für die bisschen ältere Generation habe ich ein bisschen was gespielt.
Einmal bin ich nicht, ey. Und dann kommt.
Und halt auch ein bisschen was, sage ich, aus Österreich, da sowas.
Ah, genau. Prima. Okay, also ich muss mir nochmal anschauen, was du da als, als Playlist hattest. Weil das, das glaube ich, spricht mir eher zu, weil bei manchen, was da sonst läuft, da sagst du eher, was ist denn das? Das ist doch keine Musik nicht. Okay, Max, weiter.
Ja, machen wir halt Simon Heidenreich. Heidenreich 20. Fragt, who's got the jeans?
Ja, das ist wirklich ein Insider. Und das war, das ist in, also ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber das ist in Rosenheim im Nachwuchs passiert. Da hat es oben eine Stadiongaststätte gegeben. Und das war von einem Nachwuchsspieler und da ist dann die Jeanshosen ist verschwunden. Und sie haben einen Nordamerikaner verdächtigt und dann ist das halt gekommen, who's got the jeans?
Okay. Okay. Ah, das ist auch gut. Was hat dich als Rosenheimer, also als Spielen, als du nur für Rosenheim auf dem Eis warst, am meisten an den Spielen gegen die Blue Devils genervt?
Dass die, glaube ich, so offensiv gespielt haben immer, weil wir haben damals mit Rosenheimer ja extrem defensiv gespielt und da war gefühlt immer, sage ich mal, nach vorne und nur offensiv oder ich weiß auch noch eine Spur, da haben wir da brutal hoch verloren. Da hat es einen Einlauf danach gegeben.
Das 8-1, kann ich sagen.
8-1, ja. Und da war halt dann, aber das war, sage ich, auch so ein bisschen vielleicht so ein Turning Point dann für das Finale, weil da in Rosenheim war extremer Druck halt auch da. Die wollten unbedingt hoch und du hast dann schon gewusst, das sind die zwei besten Mannschaften einfach in der ganzen Liga. Und das war so, wir haben genau gewusst, die können extrem gut offensiv halt auch spielen und wir waren ja nur defensiv das ganze Jahr. Und das war so ein bisschen.
Und Max, da musst du dir vorstellen, eine eh schon defensiv starke Mannschaft, wie es die Star Bulls damals waren, dann holen sie sich zu den Playoffs auch noch den Pöpperle. Den Namen werde ich mein Leben nicht vergessen. Pöpperle, so ein DEL-Goalie. Holen sie so einen alten DEL-Goalie. Noch hinten rein, der hat, ich weiß nicht, war das in Rosenheim oder das in Weiden, der hat ein überragendes Spiel gemacht gehabt. Also das war da die Feuerwehr, das war Weiden aus allen Rohren geschossen, aber das war unbezwingbar. Der hat sich eingebrannt, Pöpperle.
Man das darf das aber gar nicht so sagen, weil der hat eigentlich gar nicht so viele Playoff-Spiele gemacht. Der hat
acht Spiele hat er gemacht.
Der hat sich im ersten Playoff-Spiel, im zweiten hat sich der verletzt. Mhm. Und dann
aber
ist
zum
der,
Finale ist der gekommen.
Zum Finale war er wieder fit.
Ja, das war der Pöpperle war da, das werde ich nicht vergessen, Pöpperle.
Mama, wie gefällt dir die Stimmung in Weiden, mannschaftlich als auch im Stadion?
Ja, Mannschaft ist super. Also wir haben wirklich super Charaktere in der Mannschaft. Da kann man nichts negativ sagen. Also das sind wirklich alles super Charaktere. Und ja, Stimmung habe ich ja schon ein bisschen gekannt. So von, also ich habe immer das von der Finalserie halt noch ein bisschen im Kopf. Und habe mir dann gedacht, ja, vielleicht ist das so ein bisschen außergewöhnlich, aber klar, Vorbereitung ist immer so eine Sache, aber jetzt beim ersten, also bei den ersten zwei Spielen, da war schon wieder richtig was los.
Jetzt lass das erst mal voll sein. Also das
ja, da hat noch ein bisschen was gefehlt.
Ja, also da.
Aber
da
kommt
geht,
schon.
Da
kommt
geht schon nur wegen was. Ach, da ist ja meine Lieblingsfrage, die habe ich gar nicht gesehen. Das ist eine tolle Frage. Wer ist der bessere Eishockeylehrer? Unser Basser oder der Herr Kammerer? Also Axel Kammerer oder Sebastian Buchwieser?
Kann ich jetzt nur verlieren, oder? Lehrer mit Sicherheit unser Coach. Und ja.
Hat man sich trotzdem nochmal kurz daran erinnert, wer morgen wieder im Training anfängt.
Wobei, mit dem Axel ist schon lustig so wahrscheinlich. Ihr werdet wahrscheinlich das halt immer oder drauf anschneiden, auf das, wenn es halt auf der Bank einmal ein bisschen rund geht. Ja.
Okay. Peter Ebersbach fragt, also ich muss es auch so vorlesen, wie es da steht.
Du musst es bitte im Dialekt vorlesen, gell? Also sonst geht die Wirkung verloren.
Ja, den letzten Absatz kann ich, also ich kann halt vorlesen, hey Edi, mein Bester, wie gefällt es dir in Weiden in der DL2 LG, der Bäder?
Der Bäder, kennst Bäder. Du
den
Bäder?
Ja, den kenne ich.
Okay.
Der hat mir beim Umzug geholfen.
Also alter Bekannter, gut, dann kann man das so stehen lassen. Und ich glaube, wie es dir in Weiden und in der DL2 gefällt, das hört man durchaus raus, dass da schon ein Match, wie man neudeutsch sagt, oh Gott, schon mal, da fragt ein gewisser Kamera, Julian. Kennst du den Kamera? Hat der mit dem Axel Kamera was zu tun?
Julia oder Julian?
Julian, ein Sohn, nee. Der fragt, wie groß bist du? Das kann man doch nachschauen. Also das schaust bitte nach. Solche Fragen stelle ich mir nicht. Dein Vorstellungsvideo, als deine Verpflichtung publik gemacht wurde, da war ja, glaube ich, der Stefan Nördl bei dir in Tölz unten, oder? Oder wo war es da?
Ein bisschen außerhalb von Rosenheim, Flinsbach.
Ah ja, genau. Und da steht nämlich, was hat dir der Stefan denn alles so über die Blue Devils erzählt, dass du so ein Video mitmachst?
Ja, eigentlich habe ich zu ihm gesagt, das ist gar nicht meins. So ein Video machen wir so. Und dann haben wir eher ein paar Versuche gebraucht, bis wir das dann aufgenommen haben. Und dann haben wir uns, glaube ich, eine Stunde lang unterhalten. Also da meine ich halt nur positiv erzählt und was sie halt so tut und was sie ändert. Aber war ein sehr gutes Gespräch.
Na super. Da haben wir noch was. Mit welchen Spielern machst du abseits des Eises auch viel? Also praktisch in deiner Freizeit, so verstehe ich das jetzt, die Frage. Gibt es da was? Macht ihr was in den Spielerkreisen oder bist du momentan familiär so gebunden, dass da deine ganze Aufmerksamkeit?
Ja, schon eingespannt. Ja, aber der Fabian Ribnitzki, der wohnt bei, und der Konstantin Vogt, die wohnen in der Nähe bei uns, mit denen machen wir eigentlich öfters mal was.
Okay, was machst du, wenn du nicht am Eis stehst? Ja gut, aktuell ist die Frage hinfällig. Da gibt es einen Nachwuchs zu Hause, der nimmt dann in Anspruch. Aber was würdest du jetzt so als deine Hobbys bezeichnen, was du gerne abseits des Sports machst?
Ich bin sehr, sehr gern mit dem Mountainbike unterwegs. Hab mir da eh schon ein bisschen sowas angeschaut und wenn es Wetter das zulässt, dann werde ich da die ein oder andere Tour einmal machen.
Kannst einen Coach fragen, der ist auch gerne im Fahrrad.
Das habe ich schon gehört. Ja.
Und, weiß nicht, war der Luca Gläser hat irgendwann mal so eine Phase,
ja, der hat auch mal
so eine Phase gehabt. Aber beim Luca sind das Phasen. Beim Luca, dann hat er wieder andere Schwerpunkte. Aber gut, so, ich schaue mit Verwunderung auf die Zeit. Wir gehen schon in Richtung Dreiviertelstunde. Mensch, wir überreißen schon wieder gnadenlos. Aber es gab eben viele Themen rund um die Blue Devils. Eddie, danke für deinen Besuch. Hier hat Spaß gemacht, dich kennenzulernen, auf die aktuelle Erfolgsstory der Blue Devils zu blicken. Wir werden euren Weg natürlich weiter intensiv begleiten. Schauen wir jetzt, wie gesagt, Freitag zu Hause gegen Lausitz, Sonntag in Kassel. Wir drücken den verletzten Michael McNiven und Wladislav Filin, natürlich ebenso wie den schon länger fehlenden Dominik Bohatsch und Maximilian Kolb weiterhin. Die Damen, alles Gute, dass ihr schnell zurück aufs Eis kehrt und wir werden schauen, wie Jürgen Rumrich auf diesen auf diese Ausfälle reagieren wird, ob sich da noch was tut auf der Neuzugangsliste. Alles klar. Danke fürs Zuhören, Eddie. Danke für deinen Besuch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.
Okay, ciao.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.